Herzlich willkommen bei Ratio. Wir sind bereits bei der 10. Sendung unserer Serie Der Mensch als Weg zu Gott und heute sprechen wir über die Gottesbegegnung im Gewissen. Mein Name ist Christina Hartmann und Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt ist wieder hier bei mir. Und Professor Dr. Jörg Splett ist bekannt aus sehr vielen Veröffentlichungen. Ihm geht es in besonderer Weise um den Menschen und um den Menschen vor Gott. Wir sprechen über das Gewissen. Das Gewissen ist vielleicht so etwas Unbestimmtes wie die Seele. Können wir das heute mit ein bisschen mehr Fleisch füllen, dass wir uns vielleicht vorstellen können, was das Gewissen ist?
Es reden ja heute viele Leute von Gewissen. Man könnte fast sagen, so viel Gewissen, wie sich heute die Leute darauf berufen, gibt es kaum. Aber schauen wir näher hin, was es heißt. An sich heißt es vom Wort her Bewusstsein. Wissen und dann diese Vorsilbe ge, ein Haufen Tiere nennt man das Getier, ein Haufen Berge nennt man das Gebirge. Und so heißt Gewissen eigentlich Conscientia, Mitwissen, Zusammenwissen. In romanischen Sprachen ist es dasselbe Wort wie Bewusstsein. Wir haben ein eigenes Wort für Bewusstsein. Und dann haben wir nochmal das sittliche Bewusstsein, das nennen wir Gewissen im Deutschen. Und vielleicht wäre es gut, gleich noch eine Unterscheidung einzuführen. Die mittelalterlichen Autoren haben zwischen zwei Sorten von Gewissen unterschieden. Das eine ist das Urgewissen oder das Prinzipiengewissen. Man könnte es so ausdrücken, das ist der Punkt, dass ich mir überhaupt ein Gewissen daraus mache, ein Gewissen zu haben. Um es so auszudrücken, meinem Gewissen wirklich zu folgen. Und dann gibt es das konkrete Gewissen, das sind die Normen, die Werte, die Richtlinien, die in einer Gesellschaft da sind. So etwas ist abhängig von der Kultur. Das hat auch beim Einzelnen seine Unterschiede. Da spricht man von einem engen Gewissen oder einem weiten Gewissen, einem laxen, einem ängstlichen Gewissen. In der Ethik müsste man beide Formen von Gewissen behandeln. Und dort geht es ja sehr stark dann auch um die Suche nach den Normen.
Also wir müssen unterscheiden zwischen Gewissen, Bewusstsein und dann das Gewissen nochmal in ein Normengewissen und ein allgemeines Gewissen.
Sagen wir besser ein Urgewissen, ja. Oder ein Prinzipiengewissen. Ja. Das kann man, wenn man es ausdrückt, füllt, nur merkwürdig formal tun. Da muss man sagen, dieses Urgewissen sagt mir, sei gut oder tu das Gute und meide das Böse. Nun sagt jemand, das ist aber vollkommen leer, das ist ja nur formal, was ist denn das? Es stimmt, es ist sehr formal.
Sagt dieses Gewissen sei gut, sagt es auch dem Kinderschänder sei gut?
Ich meine, dass das in jedem Menschen spricht. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich damit um, was ich tue? Entweder werde ich sagen, diese konkrete Handlung ist gut, indem ich sie vor mir rechtfertige. Oder dass ich sage, ich finde sie zwar auch nicht gut, aber ich kann nicht anders. Und damit fällt es dann aus der Sphäre des Gewissens heraus. Dann kann ich es auch nicht bereuen, sondern nur bedauern. Das kann natürlich jemand sagen, ich bin leider so veranlagt. Also ich möchte hier niemand wehtun, aber ich kann dagegen nicht an. Auch dann wird er also in seinem Gewissen sagen, eigentlich sollte das nicht sein. Das meine ich schon, dass das auftaucht. Drum haben auch die Alten immer gesagt, das Prinzipiengewissen ist unfehlbar. Man hat es auch die Stimme Gottes genannt.
Das ist aber immer noch die Frage bei dem irrigen Gewissen, ist das die Stimme Gottes?
Eben, das irrige Gewissen kann nicht hingehören für dieses Prinzipiengewissen, dass man das Gute tun soll und das Böse nicht. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Oder wir müssen sehen, ob wir das auch noch diskutieren müssen. Die konkrete Diskussion heißt immer, was ist eigentlich hier und jetzt gut oder böse? Und das fällt dann in das konkrete Gewissen. Das klingt jetzt so, als wären das so zwei Instanzen oder Stufen oder so in uns. Das kann man nicht sagen, sondern es sind zwei Aspekte an einen. Und aus diesem Urgewissen heraus sehe ich mich ja verpflichtet, darüber zu streiten, was ist hier und jetzt konkret das Gute. Über das Hier und Jetzt konkrete Gute sind wir verschiedener Meinung. Zum Beispiel zwischen den Parteien. Was ist gut für unser Volk? Das diskutiert man dort. Aber alle sind sich einig darin, dass man das tun soll, was für unser Volk gut ist.
Lassen Sie mich folgen. Es müsste dann sozusagen so sein, das Prinzipiengewissen sagt mir, sei gut. Und jetzt sagt das Normengewissen, zum Beispiel im extremen Fall des Tyrannenmordes, das ist gut. Dann ist Mord sozusagen gut. Obwohl,
ja, ich schlage eben deswegen vor, das nicht Mord zu nennen, sondern Tötung. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Wortklauberei, ich halte es für wichtig, das zu unterscheiden. Dass ich sage, Mord heißt, übrigens in unserer deutschen Rechtssprache ist es ziemlich deutlich definiert, da ist sogar Mord noch enger. Das hat was mit Heimtücke zu tun oder mit Verschleierung einer Straftat. In den mosaischen Geboten wird nicht die Tötung verboten, aber auch nicht der Mord, das ist zu eng, sondern dort wird verboten das eigenmächtige Totschlagen. Das ist dort das hebräische Wort, was dort steht. Razach heißt das. Razach, das heißt eigenmächtig totschlagen. Und das wird dort gesagt, schlage nicht eigenmächtig tot. Es wird, wird dort nicht geredet an der Stelle von der Todesstrafe. Das wäre ein Thema für sich. Es wird nicht geredet vom Krieg. Es wird auch nicht vom Opfer geredet, vom Schlachtopfer.
Aber was bedeutet dieses eigenständig in dem Fall?
Dass ich mich selber zum Herrn über Leben und Tod mache. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Prinzipiengewissen, sagen, hier ist deutlich, an mich ergeht eine Forderung, ein Auftrag. Ich habe nicht mehr selber auszudenken, was gut ist, sondern ich soll tun, was gut ist. Ich soll das erstmal klären, was gut ist, und soll dann tun, was gut ist. Und das unbedingt. Ich glaube, dass man das philosophisch am besten an Kant deutlich machen kann. Der hat dieses Fachwort geprägt, kategorischer Imperativ. Imperativ heißt, du sollst. Darüber haben wir vor ein paar Wochen schon gesprochen, über den Unterschied von sollen und müssen. Mhm. Müssen hieß nicht anders können, sollen nicht anders dürfen. Und jetzt sagt er noch kategorisch. Kategorisch heißt ohne Wenn und Aber. Hier gibt es überhaupt nichts zu deuteln und zu reden. Und er hat in einer seiner Schriften ein ganz krasses Beispiel. Er sagt, stell dir vor deiner Tür wird ein Galgen aufgebaut. Und dann kommt jemand von der Regierung zu dir und sagt, sage etwas Unwahres über deinen Nachbarn, verleumde ihn. Dem wird nicht allzu viel passieren, aber wohl ein bisschen enteignen und so. Wenn du das nicht tust, wirst du aufgeknüpft. Und jetzt sagt Kant, schon ein 10-jähriger Knabe sieht ein, ist ganz wichtig, er sieht ein, dass man sich eigentlich eher aufknüpfen lassen sollte.
Aufknüpfen heißt hier
sich umbringen lassen, sich aufhängen lassen, zu Tode bringen lassen, als den Nachbarn, den unschuldigen Nachbarn zu verleumden. Daran wird ganz deutlich, hier geht es nicht um die Frage, ich möchte gern weiterleben und wir haben das Gewissen, damit wir besser miteinander leben können. Es geht auch nicht um den Punkt, wie du mir, so ich dir. Sondern schlechterdings, sagt er, gilt hier, du darfst diesen unschuldigen Nachbarn nicht verleumden, um gar keinen Preis, auch nicht um dein Leben zu retten. Und Kant fährt fort, vielleicht schaffen wir es nicht. Kein Urteil über jemand, der das nicht schafft. Aber auch der es nicht schafft, weiß, dass er dann Unrecht tut. Und ich glaube, dass seine Beschreibung zutrifft.
Es geht Kant auch nicht darum, wie allgemein oft gedacht wird, dass man einfach nur das, was man selbst will, dass der andere einem tut, tun sollte.
Das ist zu wenig. Das ist, er nennt das tatsächlich so. Das ist eine dieser berühmten Fassungen des kategorischen Imperativs. So er sagt, handle nach der Regel, die ein allgemeines Gesetz werden könnte. Also das gilt schon. Es hat was mit dem Allgemeinen zu tun. Sittlich handeln heißt, nicht ich tue, was mir passt, sondern ich muss mein Handeln rechtfertigen können. Das heißt, ich muss so handeln, dass ich sage, jeder andere an meiner Stelle hätte auch so zu handeln. Das ist das Allgemeine bei Kant und dem stimme ich zu. Nur muss man ganz scharf unterscheiden, ob ich diese Regel benutze, um herauszubekommen, was ich tun soll, oder ob ich danach frage, warum soll ich tun, was ich tun soll. Und auf dieses Warum, da hat Kant eine Weile gesucht, eine Begründung dafür. Und hat dann erkannt, wenn ich dafür eine Begründung fände, dann wäre ja nicht mehr die Forderung unbedingt und kategorisch, sondern die Begründung. So etwas nennt er einen bedingten Imperativ. Also, wenn du nach Hamburg willst, musst du dich dorthin auf den Weg machen. entweder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug oder mit dem Zug. Aber hier geht es nicht um, wenn du das oder jenes. Wenn wir miteinander leben wollen vernünftig, dann müssen wir einander respektieren. Das wäre nicht unbedingt. Sondern Kant sagt, dass ohne Wenn und Aber, ohne mögliche Absichten, schlechterdings, einfach hin, gilt, du darfst nicht betrügen. Du darfst nicht verleumden. Und er meint, dass wir das einsehen.
Und vor welcher Instanz möchte Kant das gerechtfertigt sehen?
Er nennt das Vernunft. Ich finde das Großartige bei Kant, dass er dafür zunächst mal keine Instanz angibt. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, so etwas muss legitimiert werden und kann nur legitimiert werden von Gott her.
Er spricht auch nicht vom Gewissen?
Das Gewissen ist dieser Ort, wo das begegnet. Ja. Aber das Gewissen selber ist ja nicht, das ist ja keine Person oder es ist nicht, er sagt, das ist die Vernunft oder das transzendentale Ich oder wie auch immer. Das genau bleibt offen. Und Schopenhauer hat ihm unterstellt, sagt, eigentlich geht das doch nur, dass du in Wirklichkeit hier doch den Sinai im Hintergrund hast. Du hast die Gebote Gottes im Hintergrund. Du redest also hier doch als Christ. Mhm. Und da halte ich es so für wichtig, dass Kant erstmal sagt, das kommt hier erstmal nicht vor. Jeder von uns erfährt diese Doppelung. Also einmal, dass er einsieht, es ist vernünftig. Er sieht es ein. Nicht, er ist dazu genötigt, dass sich so im Lauf der Evolution eine Verhaltensweise eingeschliffen hat. Nein, ich sehe ein, dass es so sein soll. Deswegen sagt Kant, das ist ein Faktum der Vernunft. Es ist keine Sache des Bauchs oder des dritten Auges oder wie immer, des Gefühls. Schopenhauer hat es mit dem Mitleid. Das Mitleid sagt mir nicht, was ich tun soll. Das Mitleid bringt mich nur in die ethische Situation. Also das eine ist, ich sehe es ein. Auf der anderen Seite sehe ich mich unbedingt verpflichtet. Und ich behaupte, dass diese beiden Dinge, Einsicht auf der einen Seite und unbedingte Verpflichtung, dass diese beiden Dinge nicht aufeinander rückführbar sind. Ich kann nicht sagen, was ich einsehe, dazu bin ich unbedingt verpflichtet. Denn was ich einsehen kann, heißt, es ist vernünftig, es ist sinnvoll, es wäre schön. So heißt es auch in einem Psalm, nicht? Wie schön ist es, wenn Brüder traut beisammen wohnen. Schön wär's, ja. Aber daraus folgt niemals, es soll unbedingt sein. Also das eine ist, ich sehe ein. Das andere, es soll unbedingt, schlechterdings, ausnahmslos, so sein. Und ich kann nicht umgekehrt sagen, das, was ich als unbedingt erkenne, das muss ich einsehen. Wenn man mit einem gläubigen Juden spricht, warum er die Speisegesetze hält, der wird ganz abweisen die Begründung, dass das hygienisch sinnvoll ist, gesundheitlich, sondern der wird sagen, das ist eine Weise, wie ich zeigen kann, dass ich Gott liebe. Denn die normalen 10 Gebote sind ja nichts anderes als Betriebsanleitung für gelingendes Leben. Nicht? So wie beim Kaffeeautomaten eine Beschreibung dabei liegt, so geht man mit ihm um, sonst geht der kaputt. Oder bei einer Kamera, das und das muss sein, mit der schlägt man halt keine Nägel in die Wand und dergleichen. So sind die 10 Gebote Betriebsanleitung für uns. Da weiß man gar nicht, ob man die erfüllt Gott gegenüber oder bloß, weil man vernünftig ist. Und drum sagt dann so ein gläubiger Jude, jetzt führt Gott noch so seine Launen ein, dass er sagt, ihr müsst in der Küche alles doppelt haben. Und daran kann man zeigen, dass man Gott mag. Es gab auch christliche Kirchenväter, die diese Erzählung aus dem Buch Genesis mit der verbotenen Frucht so interpretieren. Dass sie sagen, hier wird extra eine Nebensächlichkeit genommen mit diesem Obst da, was immer es war. Nicht? Die Österreicher nennen ja die Tomatenparadeiser, nicht? Vielleicht waren es Tomaten. Also was auch immer, dieses Obst dort jedenfalls, dass man da nicht dran soll, sagen dann einige der Kirchenväter, ist extra eine solche Kleinigkeit gewählt, damit man zeigen kann, ob man gehorcht oder nicht. Nun, das wollen wir jetzt nicht erörtern. Ich wollte es nur als Beispiel dafür bringen, dass aus der Tatsache, dass etwas schlechterdings geboten ist, nicht folgen muss, dass es einsichtig ist. Mhm. So wie aus der Einsicht nicht folgen muss, dass es unbedingt geboten ist.
Aber Ihre Behauptung wäre jetzt, das Gute ist einsehbar mit der Vernunft, mit der Ratio, da sind wir wieder bei unserer Sendung, und es soll schlechterdings sein.
So ist es. Das nenne ich sittliche Erfahrung oder Gewissenserfahrung. Diese eigentümliche Doppelung, die da in uns da ist. Und jetzt, wenn wir jetzt Ethik machen würden, dann würde man jetzt weiter fragen, muss ich da noch was begründen? Sagt man heute oft so Ethikbegründung. Wo ich meine, die steht kantisch nicht an. Es leuchtet ein und es soll sein und wir haben immer schon zugestimmt. Das ist die einzige Autorität und Instanz, die durch Überzeugung herrscht. Bei Leonardo da Vinci in seinen Tagebüchern habe ich da einen schönen Satz gefunden, der sagt, die Wahrheit zeigt sich darin, dass die Lüge die lügnerische Zunge quält. Also wer das Böse sagt und tut, wer falsch handelt, der gerät nicht bloß in Konflikt mit irgendwelchen Anordnungsinstanzen oder mit den Erwartungen seiner Umwelt, der gerät mit sich selbst in Konflikt. Mit dem, was wir so nennen, das bessere Ich, nicht bloß mit seiner Sozialisation, wie manche heute sagen, nein, mit sich selbst in Konflikt. Das heißt, ich bin davon überzeugt, das ist so, und diese Frage, why to be moral, ist unbeantwortbar. Ich meine, die einzige Antwort, die darauf gehört, heißt, sowas fragt kein anständiger Mensch. Übrigens kann man das bei Aristoteles schon lesen. Aristoteles sagt, es gehört zur philosophischen Bildung, zu wissen, wo man was begründet und wo nicht. Wenn jemand begründet haben will, dass der Schnee weiß ist, dann soll man ihm keine Argumente geben, sondern ihn zum Augenarzt schicken, schreibt er. Und sagt, und wenn jemand fragt, warum man die Götter ehren und die Eltern lieben soll, dann gehören dem keine Argumente, sondern Züchtigung. Das ist natürlich ein starkes Wort, das ist vor einer Menge von pädagogischen Reformen, nicht? Er formuliert es einfach so. An der anderen Stelle macht er es auch ein bisschen sanfter und sagt, die Schläge des Schicksals bringen das mit sich. Deswegen waren die alten, auch noch die mittelalterlichen Autoren der Meinung, Ethik ist erst was für gereifte Leute, nicht für junge Leute. Die sind entweder zu idealistisch oder zu leidenschaftlich.
Aber was gäbe es denn dann für eine, ja, ich will sagen, für eine Instanz? Wer sagt denn dann, wenn es einleuchtend ist, dieses Gute vielleicht einem anderen, dass es nicht gut ist, was er gerade tut? Oder dann das könnte ja sehr schnell in einen Subjektivismus führen, dass jeder sagt, ja, aber ich glaube schon, dass das gut ist, was ich
gerade mache. Die Gefahr besteht, dass die kommt, und die gibt es ja auch. Die gibt es ja auch. Zwischen den verschiedenen Kulturen und den verschiedenen Religionen wird darüber gestritten, was gut ist und was nicht. Oder es wird in den Religionen selbst gestritten, auch unter Christen zum Beispiel. Streitet man darüber, ob man Wehrdienst leisten soll oder ob man den Kriegsdienst verweigern soll. Das sind Fragen, die auch dort strittig sind. Aber wenn wir das erörtern, sind wir in der Ethik. Wir wollen ja hier über die Gottesbegegnung im Gewissen reden. Und da gehe ich nochmal zurück auf diesen Kernpunkt zu sagen, dieses Ich soll unbedingt. Wie kann ich das verstehen? Nicht, wie kann ich es begründen? Es leuchtet aus sich ein, habe ich behauptet. Wie kann ich aber das verstehen, dass ein begrenzter, bedingter Mensch unter einem solchen unbedingten Anspruch steht. Und da behaupte ich, die einzige Theorie, ich benutze jetzt mal bewusst dieses Wort, das ich ja nicht ganz adäquat finde, die einzige Theorie, die diese Gewissenserfahrung erklärt, ohne sie wegzuerklären, ist die Rückführung auf einen heiligen, personalen Gott. Der Wertehimmel sagt nicht, ich soll. Der sagt nur, schön wär's. Der Blick auf eine Not oder Vernünftigkeit sagt nur, vernünftig wär's, klug wär's, sinnvoll wär's. Aber keine dieser Instanzen sagt mir, es soll unbedingt sein. Ein solches Du sollst, kann ich mir auch nicht selber sagen. Natürlich soll ich mir angesichts der Not eines anderen Menschen ein Gewissen aus dieser Not machen. Aber wohlgemerkt, ich soll mir ein Gewissen daraus machen. Woher dieses Soll? Ein solches Soll kann es nur geben, erstmal nur für Personen. Kein Tier soll, keine Pflanze soll. Aber nicht bloß für Personen gibt es ein Soll, sondern auch das von woher des Sollens kann nur eine personale Wirklichkeit sein. Und das wäre für mich erstmal ein philosophischer Vorschlag, von Gott zu reden. Das klingt jetzt ganz abschreckend formal. Gott wäre das Wovonher meines unbedingten Gutseinsollens.
Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen.
Das ist wirklich schrecklich, nicht? Warum finde ich so eine Formulierung gut? Weil ich finde, dass zu viele Leute, wenn sie das Wort Gott hören, an einen alten Mann mit Bart denken oder auch an diesen älteren Herrn, der an der Decke der Sixtina da die Sonnen rollt. Und dann haben die Leute gleich wieder zu tun mit ihrem Ödipus-Komplex und mit ihren Problemen, mit ihrem Vater und Übervater und sonst wie alles Mögliche. Während man es erstmal davon lösen könnte und sagen, tatsächlich, Gott ist das, worauf man sich beruft, wenn man sagt, das Gute soll sein und wenn man zum Beispiel protestiert gegen Unrecht. Wenn ich gegen Unrecht protestiere und täte das in meinem Namen, weil ich sage, ich kann das nicht sehen, warum sollen die Leute darauf hören? Nein, wer wirklich protestiert, protestiert im Namen, ja, jetzt frage ich Sie, wessen? Des Guten, der Wahrheit, was ist das? Muss ich nicht sagen, ich protestiere im Namen einer Instanz, von woher diese Aufforderung ergeht, sei gut, gib der Wahrheit die Ehre, sei nicht gemein, sei nicht unmenschlich. Und deswegen scheint mir das, mir persönlich, die unmittelbarste Ort der Gotteserfahrung zu sein. Der Philosoph Schelling hat es auch einmal so formuliert, er hat gesagt, das Gewissen ist der einzig offene Punkt für den Himmel in uns.
Wie ist das dann mit der Offenheit zum Himmel für die atheistischen Humanisten?
Ah ja, ich würde den ersten Schritt sagen, bei Kant war nicht von Gott die Rede, in der Ethik muss nicht von Gott die Rede sein. Und deswegen muss auch bei den atheistischen Humanismen und Humanisten zuerst nicht davon die Rede sein. Die Hauptsache, jemand ist anständig, woher auch immer. Und dann würde ich als glaubender Philosoph jetzt sagen, wozu diese Menschen da unterwegs sind, das ist eigentlich auch die Beziehung zu Gott. So sagen es jedenfalls die Christen. Es gibt einen berühmten Text im Evangelium, wo Jesus erzählt, dass der Weltenrichter die Leute danach fragt, ob sie den Hungernden zu essen gegeben haben und die Durstenden getränkt haben und die Gefangenen besucht haben. Es fällt kein Wort von Gott in dieser Gerichtsrede, wonach die Menschen beurteilt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich schon gern mit einem Humanisten jetzt reden würde und sagen würde, woher handelst du eigentlich gut? Ist das jetzt bloß deine eigene Entscheidung, dein eigener Wille? Hast du noch nie darüber nachgedacht, dass du eigentlich in diesem Gutsein-Wollen einem Sollen entsprichst? Dass du eigentlich gut sein wollen sollst? Natürlich sollen wir gut sein wollen, aber genau das Gutsein-Wollen sollen wir. Und dann würde ich in einem zweiten Schritt fragen, und wie gehst du damit um, wo du es nicht warst? Dann wären wir wieder bei dem Stichwort, darüber haben wir geredet, Schuld und Vergebung. Nicht? Aber lassen wir es ruhig bei diesem Punkt erstmal stehen und sagen, die Hauptsache, diese Menschen sind anständig. Wenn man darüber nachdenken will, was man nicht muss, wir tun es jetzt.
Anständig heißt gut.
Gut, eben, ja. Ich sage das so ein bisschen salopp. Also wirklich gut sein, wenn man wirklich gut sein will, dann folgt man diesem Gebot des Guten, was dort drin liegt. Es hat etwas mit Gehorsam zu tun, um nochmal dieses unangenehme Wort zu sagen. Und das empfinden ja auch viele beim Gewissen. Sie sagen, das Gewissen ist etwas, was mich drückt, was mich zwingt und finden das schrecklich. Hier habe ich bei einem französischen Philosophen, Immanuel Levinas, einen Satz gelesen, der für mich der schönste Satz ist, den ich in den letzten 5 Jahren gelesen habe, um das so zu sagen. Der formuliert an einer Stelle, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte. Mastrin, sagt er, drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Ich finde das einen herrlichen Satz und das beschreibt den Rang des Menschen. Ich habe auch öfter mit meinen Studenten so gesagt, sage ich, gut, das Sollen ist eine Last, wer will schon gerne sollen? Denn sollen zeigt offenbar, ich bin nicht anständig. Wenn ich anständig wäre, müsste ich nicht erst sollen. Täte ich es ja schon von selber. Aber, dass mir zugemutet wird zu sollen, dass mir zugetraut wird zu sollen, wie wäre es denn, wir hätten aufgrund unserer ersten ernsthaften Schuld zur Strafe das Gewissen verloren. Erstmal wird man sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Bis man im zweiten Schritt entdeckte, man liefe ja herum als ein Tier auf 2 Beinen. Und dann könnte einem aufgehen, dass die Tatsache, dass wir gut sein sollen, etwas ist, was wir dürfen. Israel feiert einmal im Jahr das Fest Simchat Torah. die Freude am Gesetz. Die Christen reden so oft über die Juden, sagen, das ist eine Gesetzesreligion, das ist nicht, wir haben stattdessen das Evangelium oder so etwas. Anstatt zu sehen, dass das Gesetz selber schon das Evangelium ist, dass man noch weiter gut sein sollen darf, obwohl man es so oft nicht ist, finde ich eine tolle Sache. Das gehört für mich zur Gotteserfahrung im Gewissen dazu, dass ich mich so oft daneben benommen habe und unanständig war und jeden Morgen sagt Gott wieder zu mir, komm, sei anständig. Ich finde das toll. Dass der nicht sagt, den lassen wir liegen.
Eine Erfahrung, dass die Vögel noch zwitschern und die Sonne scheint, obwohl ich eben größten Quatsch gemacht
habe. Das meine ich. Und nicht bloß, dass die Natur weitergeht, sondern dass ich weiter aufgefordert werde, ja, ich sage es in aller Pointiertheit, dass ich weiter des Gebots gewürdigt werde, gut zu sein. Das ist eine Würdezusprache, dass ich gut sein darf, dass mir sogar geboten wird zu lieben, Gott und den Nächsten. Ich finde das eine ungeheure Würdezusprache, die jedem Menschen gegeben wird. Das Gegenteil von erdrückt und erschlagen werden. Erstmal ist es eine hinreißende Form der Ermutigung, des Zutrauens, des mir Zusprechens.
Das ist natürlich jetzt eine spannende Wendung, die das Ganze bekommen hat. Das Gewissen, was vielleicht allgemein in den Gedanken etwas ist, was mich bedrückt oder wo ein Gott spricht, der mir Böses will, der mit dem erhobenen Zeigefinger zu mir spricht, dass das eigentlich vielmehr eine beglückende Sache ist, eine Freude, dass ich gut sein soll, dass ich es darf. Das ist schon eine spannende Entdeckung, die wir heute wieder miteinander machen durften. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Da werden wir sprechen über die Freigebigkeit Gottes. Hier bei EWTN, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und einen schönen Abend.